Deutschland steht vor einer historischen Zäsur. Vor nichts Geringerem als dem Ende der juristischen Aufarbeitung der Nazizeit. Am 20. Dezember 2022 wurde am Landgericht Itzehoe das Urteil gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. gesprochen. Noch ist es nicht rechtskräftig, aber es könnte das letzte im Zusammenhang mit Verbrechen aus der NS-Zeit gewesen sein. Das zeigt die Übersicht der noch laufenden Verfahren. Mehr dazu gibt es heute im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 12. Februar. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen zum Wochenstart mitgebracht. Stromanbieter in SH erhöhen die Preise, so verändert sich die Stimme im Laufe des Alters und ein Ausblick auf die Woche. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. 2 Jahre auf Bewährung wegen der Beihilfe zum Mord in fast 11.000 Fällen. Als vor mehr als einem Jahr Richter Dominik Groß in Itzehoe dieses Urteil gegen Irmgard F. verkündete, ahnte schon so mancher im Saal, fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs könnte dieses Gerichtsverfahren gegen die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig das letzte im Zusammenhang mit Taten aus der NS-Zeit gewesen sein. Das letzte Mal, dass Verbrechen aus der Nazizeit vor einem Gericht verhandelt werden. Denn wie sehr die Arbeit der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, der Zentralen Behörde in Ludwigsburg für diese Ermittlungen, Wettlauf mit der Zeit ist, zeigt sich in der Übersicht der noch laufenden Verfahren. Und derer, die im vergangenen Jahr wieder eingestellt wurden. Mein Kollege Florian Kleist gibt einen Überblick. Florian, welche Verfahren laufen denn aktuell noch?
Aktuell laufen bundesweit nur noch 3 Verfahren im Zusammenhang mit Taten aus der NS-Zeit. Einmal das gegen Irmgard F., wo ja bereits das Urteil im Dezember gesprochen wurde und wo jetzt der BGH über die Rechtskräftigkeit entscheidet. Dann gab es noch ein Verfahren gegen eine 99-jährige Beschuldigte. Da laufen noch die Ermittlungen und man weiß noch nicht, ob formell Anklage erhoben hatte. Sie gehörte zur SS-Gefolge im KZ Ravensbrück. Und dann läuft noch ein Verfahren gegen einen SS-Wachmann im KZ Sachsenhausen. Da könnte tatsächlich im März ein Gerichtsverfahren eröffnet werden. Anklage ist schon erhoben, es fehlt nur noch ein medizinisches Gutachten.
Und warum verzögern sich diese Verfahren so drastisch oder werden gar eingestellt?
Die Ermittlungen gestalten sich als sehr schwierig, weil wir es hier mit Taten zu tun haben, die teilweise 80 Jahre und länger her sind. Es gibt kaum noch Zeugen, die Beweismittel liegen in teilweise schwer zugänglichen Archiven. Und es ist auch so, wir haben es nicht mit Taten wie dem Raub auf einem Supermarkt zu tun, wo es Zeugen gibt, ein Überwachungsvideo und all sowas. Es ist tatsächlich etwas komplexer. Und dann ist es so, die Verfahren werden oftmals eingestellt, während die Ermittlungen noch laufen, einfach weil die Angeklagten dann in hohem Alter und teilweise 100 Jahren sterben oder einfach demenzkrank werden und folglich nicht mehr verhandlungsfähig sind.
Ist denn zu den verbleibenden Verfahren überhaupt noch mit Ergebnissen zu rechnen?
Außer im Itzehoer Verfahren gegen Irmgard F., wo jetzt ja der BGH über die Rechtskräftigkeit des Urteils entscheiden muss, gibt es eigentlich nur noch ein Verfahren, wo ich jetzt mal sagen würde, ja, da könnte es tatsächlich zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens kommen. Das ist jetzt ein 98-jähriger ehemaliger SS-Wachmann im KZ Sachsenhausen. Das Ganze liegt schon beim Landgericht Hanau. Da wartet man nur noch auf das Ergebnis einer erneuten Begutachtung des Angeschuldigten im Hinblick auf seine Verhandlungsfähigkeit. Und wenn das zu dem gleichen Urteil kommt wie das erste Gutachten, nämlich dass er bedingt verhandlungsfähig ist, also eingeschränkt verhandlungsfähig, könnte tatsächlich im März dort noch einmal ein Gerichtsverfahren eröffnet werden.
Danke an Florian Kleist. Wie verändert sich die Stimme im Laufe des Lebens? Mit der Stimmtrainerin und Sängerin Nora Becker konnte ich über dieses Thema sprechen. Ähnlich wie andere Muskeln wachsen auch die Stimmlippen bis ins Erwachsenenalter. Sie erhalten mehr Masse und Länge. Wenn ich mehr Masse habe, kriege ich einen tieferen Sound. Die Frequenzen ändern sich unter anderem, je nachdem, wie sich der Muskel verhält. So sagt auch Nora Becker. Auch Hormone spielen eine Rolle, etwa in der Pubertät. Die Hormone Testosteron und Östrogen beeinflussen letztlich die Tonhöhe. Deshalb haben Frauen eine höhere Stimme und Männer eine tiefere. Doch wie verändert sich die Stimme im höheren Alter? Als Beispiele wurden der Künstler Elton John und der Sänger der Band Bee Gees, Barry Gibb, herangezogen. Nora Becker ordnet ein, erstmal käme es darauf an, Wie trainierst du deine Stimmlippen? Elton John hat mit Sicherheit jeden Tag 5 bis 6 Stunden gesungen. Sie meint, das macht er mit Sicherheit nicht mehr. Wenn du älter wirst, sagt sie, werden deine Muskeln einfach ein bisschen träge. Aber du kannst immer gegen das Alter arbeiten, was Muskeln angeht. Was man im Alltag tun kann, um die Stimme fit zu halten, das verrät Stimmtrainerin Nora Becker auch im Interview. Das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt schauen wir nochmal darauf, was in Schleswig-Holstein gerade wichtig ist. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Wie steht es denn erstmal um eure Stromverträge? Regionale Stromanbieter drehen in diesem Jahr an der Preisschraube. Bei mehr als 100 Versorgern müssen Kunden mehr bezahlen. Das berichtet Business Insider unter Berufung auf Zahlen vom Vergleichsportal Verivox. Demnach kündigten insgesamt 106 regionale Stromanbieter in Deutschland Preiserhöhungen an. Die Änderungen sollten im März bzw. April in Kraft treten. Durchschnittlich steigen die Preise für Stromkunden um 171,80 € an, heißt es beim Business Insider. Für Schleswig-Holstein tauchen in der Verivox-Auswertung 3 Stromanbieter auf, die ihre Preise erhöhen. Das sind einmal E-Werk Sachsenwald, die Stadtwerke Pinneberg und Versorgungsbetriebe Bordesholm. Die Tarifdifferenzen könnt ihr in unserem Artikel einsehen, den ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt habe. Die deutsche Tourismusbranche hat im vergangenen Jahr die Corona-Krise nahezu hinter sich gelassen. 487,2 Millionen Gästeübernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben bedeuteten 2023 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 8,1%. Das Rekordjahr 2019 vor der Pandemie wurde im nunmehr zweitbesten Jahr 2023 noch um 1,7% verfehlt, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Populärer als vor Corona waren eindeutig die Campingplätze. Die Hotellerie verzeichnete 4,2% weniger Übernachtungen als 4 Jahre zuvor. Insgesamt sei die Talfahrt durch die Folgen der Corona-Pandemie aber überwunden, zeigte sich Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes Norbert Kunz zufrieden. Und zum Schluss gibt's noch einen Ausblick. Ja, in dieser Woche schauen wir nochmal auf das Thema Vögel- und Windkraftanlagen. Forschung und Entwicklung gibt es nämlich im Bereich der Vogelabwehrtechnologien. Außerdem schauen wir nochmal auf das Thema Parkgebühren im Norden, nachdem das Ganze in Paris ja so heiß diskutiert worden ist. Und am Mittwoch ist auch noch Valentinstag. Egal, was ihr macht, ab in den Blumenladen oder den Tag geflissentlich ignorieren. Wenn ihr wissen möchtet, wo der Valentinstag eigentlich herkommt, kann ich euch den Artikel zum Valentinstag in den Shownotes empfehlen. Den hat Lara Schmidt aus unserem Team für euch recherchiert. Und worauf ihr beim Blumenkauf achten könnt und welche umweltfreundlicheren Alternativen es gibt, dazu habe ich euch auch noch einen Artikel verlinkt. Man kann sich ja auch gut selbst beschenken und damit vielleicht sogar einen Grammy gewinnen. Das war es auch schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es am Dienstag, den 13. Februar um 5.30 Uhr. Und wenn ihr mögt, schaut doch gerne in die Beschreibung. Da habe ich euch alle Artikel verlinkt und da könnt ihr auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn ihr möchtet. Einen guten Start in die Woche wünsche ich euch.